Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Es gab einmal eine Zeit, da war jedes neue Album von Madonna eine Sensation, wenn nicht gar der neue Standard von weiblicher Popmusik. Wie sich die Dinge doch ändern. Das 14. Madame X, das diese Woche erschienen ist, stand schon mal unter keinem guten Stern. Denn im Mai erntete Madonna für einen missglückten Auftritt beim Eurovision Song Contest jede Menge Spott. Anfang Juli lieferte sie sich dann ein Scharmützel mit der New York Times wegen eines Porträts, das sie selbst als sexistisch empfand, und die vorab veröffentlichten Songs des Albums stießen ebenfalls auf wenig Begeisterung. Jetzt also das ganze Werk. Jens Balzer hat es gehört. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Mal abgesehen von allem drumherum, wie ist denn dieses Madame X, wenn man es mal rein von der Musik her betrachtet, Herr Balzer?
Ja, gute Frage. Rein von der Musik her betrachtet, ne, hat man ja bei Madonna eigentlich noch nie gemacht, weil das ja immer schon eine Musikerin war, die sich eher als multimediales Gesamtkunstwerk produziert hat. Ne? Aber gut, probieren wir es mal. Also ich finde erstmal, es ist gar nicht so schlecht, wie es vorab gemacht wurde anhand der vorab veröffentlichten Songs. Insgesamt ist das ein gutes und abwechslungsreiches Album. Besonders in der ersten Hälfte gibt es ein paar wirklich interessante, manchmal auch befremdliche, aber jedenfalls mutige Stellen. Was man sagen kann, generell herrscht eine starke Orientierung vor an lateinamerikanischen Popstilen. Also gleich das erste Stück Medellin, das ja auch schon vorab ausgekoppelt war, ist so ein lässig dahinschunkelnder Cha-Cha-Cha-Tanz, gesungen im Duett mit einem kolumbianischen Superstar, Maluma. Medellin ist natürlich die Hauptstadt des kolumbianischen Drogenhandels, ne? Und auch Maluma und Madonna möchten da ein Kartell aufmachen, singen sie aber nun mal ein Kartell der Liebe.
Früher hat Madonna die Trends gesetzt, rennt sie jetzt nur noch den Trends hinterher?
Naja, sie hat sicher den Trend im Auge gehabt und auch dieses große Publikum, das sich für Latin Pop gerade begeistert. Aber man muss natürlich sagen, das ist jetzt nicht neu bei ihr. Ne? Also Latin-Einflüsse haben für Madonna schon immer eine große Rolle gespielt.
Denn La Isla Bonita,
genau, ne? Ja. Einen der frühen Hits von 86. Aber nicht nur. Es gibt dann noch von dem Like a Prayer Album von 89 Spanish Eyes und ganz toll, einer meiner Lieblingssongs von Madonna aus dieser House-Music-Phase, Deeper and Deeper heißt der, von dem Erotica-Album. Da gibt es dann über den House-Beats aber eine Flamenco-Gitarre und Kastagnettengeklapper.
Also völlig, das hat man völlig vergessen,
ja, habe ich das. Ganz, ja, ganz tolles Stück. Also das ist nicht neu und nicht nur trendy, sondern nimmt quasi auch für sie einen typischen Faden wieder auf. Aber das, also der Eklektizismus und die Kombinationen und der Ritt durch die Stile, der ist hier noch hektischer und noch temporeicher geworden als bei ihr vorher. Also manche Songs auf dem Album wechseln 3 bis 4 Mal die Richtung. Also wenn sie sich an was angepasst hat, dann vielleicht eher an diese Hyperaktivitätsästhetik der aktuellen Spotify-Musik, ne, wo ja immer möglichst viel auf einmal passieren muss, weil die Aufmerksamkeitsspanne des Publikums heute so kurz ist.
Dafür vielleicht ein Beispiel?
Also gleich der zweite Song auf dem Album, der heißt Dark Ballad. Der fängt an wie so eine eigentlich eher konventionelle Autotune-Elektropop-Ballade. Madonna singt aus der Perspektive der heiligen Johanna von Orléans darüber, dass sie gerne ein schöneres Leben hätte, aber sie weiß, das wird alles bald in Flammen aufgehen mit ihr. Dann bricht der Balladenteil plötzlich ab und irgendjemand spielt auf einem altertümlichen Synthesizer den Tanz der Rohrflöten aus Tschaikowskis Nussknacker in rasendem Tempo. Dann kommt der erste Teil nochmal in so einem Turbo-Trap-Stil-Variationsding mit verbeulten Schlumpfstimmen. Es gibt einen Hörspielteil, in dem Madonna erklärt, dass ihr Vertrauen zu Gott es ihr leichter macht, jetzt zu sterben. Und ein Klavierballadenfinale, in dem sie die Menschheit dazu aufruft, sich gegen die Ungerechtigkeit zu erheben. Also ich habe das beim ersten Hören eigentlich so ungläubig gekichert, also wegen dieser teilweise absurden Sounds und weil das so auseinanderfällt. Aber je öfter man das hört, desto toller wird das doch. Also gerade auch mit dem Video, das vor ein paar Tagen erschienen ist, da sieht man den großen Transgender-Künstler Mickey Blanco als Verkörperung von Madonna und der heiligen Johanna auf dem Scheiterhaufen, während Madonna selbst als Vertreterin der Inquisition zuguckt. Das ist alles irre, aber irgendwie auch riskant und mutig und albern und gleichzeitig aber auch irgendwie sehr erhaben.
Abschließend gefragt, Herr Balzer, wie relevant ist dieses neue Madonna-Album auch gewertet an den vergangenen Versuchen, die ich jetzt als nicht so besonders erinnerungswürdig im Kopf hatte?
Also wie relevant es ist, kann man vielleicht erst ermessen, wenn man weiß, wie viele Leute das jetzt wirklich hören und wahrnehmen. Also ob sie damit nochmal durchdringt zu einem jüngeren Publikum, auf das sie ja abzielt, ne? Also das auch irgendwie für diese, gerade für diese Latin-Pop-Sachen empfänglich ist irgendwie. Das wage ich fast zu bezweifeln, irgendwie, ob sie zu ihren älteren Hörerinnen und Hörern damit durchdringt, indem sie halt irgendwie jetzt so sehr moderne, eklektische, auch zum Teil auch futuristische Sounds und Soundcollagen damit einbaut, irgendwie. Das wage ich auch zu bezweifeln. Also sie hat sich damit irgendwie zwischen alle Stühle gesetzt, das kann man schon sagen. Aber gerade diese, es gibt so ein Stück am Ende, das heißt I Rise, wo sie sehr großen Wert darauf legt, irgendwie ihre Standhaftigkeit und ihre Stoik gegen den Wandel der Zeit läuft und Gesinnungsmoden zu bekunden. Das ist vielleicht typisch für diese Musik. Also sie macht da weiter, wo sie eigentlich irgendwie seit 35 Jahren dran gearbeitet hat irgendwie und ist eigentlich relativ unbelastet davon, ob das jetzt dem Zeitgeist entspricht. Und interessant finde ich, dass gerade auch die Passagen auf diesem Album, die man vielleicht so eher peinlich finden kann, und manchmal ist man auch so ein bisschen, also man kichert manchmal oder so ein bisschen betreten irgendwie, aber das ist halt immer alles überlagert, auch von so einem großen Ernst und Sendungsbewusstsein. Und diese Ambivalenz ist ja immer typisch gewesen für Madonna. Ne? Sie war immer naiv und kalkulierend, sie war immer so unintellektuell simpel, aber auch so tiefenhaft überlegen und also in seinen
besten Momenten. Ja, und auch sehr inbrünstig. Auch sehr inbrünstig. Also zum Beispiel, wenn sie sich mit der Kabbala beschäftigt hat oder so, dann immer gleich so sehr, sehr, ja, kann man sagen, doch beseelt.
Ja, und es gibt auch hier dann ein Stück, in dem sie sich quasi mit allen Minderheiten der Welt identifiziert, irgendwie also für die Schwulen eintritt, wenn sie diskriminiert werden, für Afrika und für wen nicht noch alles, irgendwie für den Islam irgendwie. Und das findet man mittlerweile so ein bisschen naiv, weil ja jetzt irgendwie, das ist ja auch irgendwie so aus der Mode gekommen in den identitätspolitischen Diskursen, jetzt irgendwie, dass der eine für den anderen eintreten darf. Irgendwie, das wird eigentlich doch mittlerweile eher abgewehrt. Aber sie macht das einfach irgendwie in dieser Naivität liegt, wie Sie gesagt haben, eine große Inbrunst, ein großer Ernst. Ich habe das wirklich über große Teile mit Interesse und auch Wohlwollen gehört. Und gerade auch die Passagen, wo man dann eher so ein bisschen zusammenzuckt. Sie fragt, was soll das denn? Die machen das eigentlich gerade noch reicher und interessanter.
Also, es könnte sich lohnen, dieses Madonna-Album etwas genauer zu hören. Einschätzungen bzw. Höreindrücke von meinem Kollegen Jens Balzer zu Madame X, das diese Woche erschienen ist. Herzlichen Dank.
Dankeschön.